Hallo und willkommen zur 45. Episode der Nintendonauten. Mein Name ist Thomas und diese Folge wurde an einem ganz besonderen Tag aufgenommen, nämlich dem 21. November 2018. Denn heute, vor 20 Jahren, am 21. November 1998, erschien The Legend of Zelda Ocarina of Time in Japan. In Deutschland kam das Spiel dann am 11. Dezember 98 in den Handel. Ich selber bekam es dann an Weihnachten, am 24. Dezember 98 als Weihnachtsgeschenk. Ja, diese Magie eines Weihnachtsspiels, die versuche ich mir jedes Jahr irgendwie auch zu bewahren. Diese Tradition wurde bei mir, Weihnachten 1992 mit The Legend of Zelda A Link to the Past gestartet. Und in den folgenden Jahren bekam ich dann zu Weihnachten meist ein JRPG oder so eine SNES Big Box zu Weihnachten geschenkt. Und das hat mir dann immer sehr gefallen. Da habe ich mich immer sehr drauf gefreut. Das hatte sowas Magisches für mich, eines dieser Spiele zu bekommen, auch die man meistens so ein bisschen länger auch braucht, um durchzuspielen und dann Großteil der Weihnachtsferien damit zu verbringen, irgendwie in diese Welten abzutauchen. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und ja, und tatsächlich ist auch heute noch so, dass ich dann meinen Weihnachtsurlaub gerne mit so einem Spiel verbringe. 2017 war das Xenoblade Chronicles 2 für die Switch. Das ist eins der Weihnachtsspiele, die ich damals zwar spielte, aber ich habe es nicht durchgespielt. Immer noch nicht. Tut mir leid, ich bin da irgendwie immer noch dran. Komme da aktuell aber auch etwas schwieriger rein. Also ich steht auf meiner Liste und ich probiere es weiter. 2016 war es Final Fantasy 15 für die PS4. Das hat mich trotz den durchschnittlichen Kritiken, durchschnittlich für ein Final Fantasy, extrem begeistert. Ich habe das wirklich gesuchtet. Mir hat der erste Teil mit der Open World Thematik sehr gefallen und ich habe das Spiel letztendlich sogar zwischen Weihnachten und Silvester platiniert. Also kurz vor Silvester hatte ich meine Platin-Trophäe. 2015 waren es dann die Remastered-Spiele Uncharted 1 bis 3, die ich dann tatsächlich damals zum ersten Mal durchspielte. Also auf der PS3 habe ich kein Uncharted durchgespielt gehabt. Dafür musste die PS4 mit dem Remastered herhalten. Das eigentliche Highlight 2015 war für mich aber Xenoblade Chronicles X und für die Wii U. Ja, das passte ja in meinem Action-Adventure-Rollenspiel-Thematik zu Weihnachten wunderbar rein. Also eigentlich perfekt für meine Tradition. Doch leider fand ich zu dem Spiel auch nicht so den erwünschten Zugang. Auch von der Story her und so. Und ich brach es relativ früh ab. Ja, und mittlerweile hoffe ich einfach, dass vielleicht irgendwann mal ein Remaster für die Switch erscheint. 2014 war Super Smash Bros. Für Wii U mein Weihnachtsspiel, also vom Genre nicht ganz passend, aber Hauptsache Nintendo, wobei ich mich damals fast mehr über den GameCube-Controller gefreut hatte, denn den habe ich immer gemocht und mag ihn bis heute. Wie die meisten Wii U-Sachen habe ich dann diesen mittlerweile auch wieder verkauft, aber in diesem Jahr erscheint ja wieder ein Smash, ein neues. Smash Bros. Ultimate und wieder ein GameCube-Controller und es ist also fast genau wie 2014 und die Chance ist relativ hoch, dass ich mir beides zulegen werde. Vielleicht kommt das auch zu Weihnachten, ich weiß es noch nicht. Sehen wir dann. Weihnachten 2013 stand bei mir ganz im Zeichen von Super Mario 3D World. Ich mag das Spiel noch immer. Es ist eben ein 2D Mario Gameplay umgesetzt in 3D. Spaßiger Multiplayer Modus. Und es ist zwar kein echtes, in Anführungszeichen, 3D Spiel wie Mario 64. Wobei ich diese Unterscheidung auch immer, ein bisschen schwach finde. Es ist natürlich beides 3D, aber Mario 64 geht nochmal eine Ecke tiefer oder jetzt halt auch Mario Odyssey. Aber trotzdem, Mario 3D World hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ihr seht also, dass Weihnachtsspiele und der anschließende Urlaub für mich immer was Besonderes sind. Und gerade Nintendo gehört für mich zu Weihnachten einfach irgendwie dazu. Ja, heute immer noch. Und das nach all den Jahren, beziehungsweise mittlerweile ja schon Jahrzehnten. Und so verwunderte es sie dann auch nicht, dass Weihnachten 1998 eben Ocarina of Time meine Perle war, ja. Wobei ich auch sagen muss, bevor ich jetzt auf dieses Meisterwerk eingehe, muss ich mal erwähnen, wie gut das Videospieljahr 1998 eigentlich war. Ich höre ja auch immer wieder, dass manche sagen, boah, 2017 mit Mario Odyssey, Xenoblade, Zelda Breath of the Wild, was es sonst noch bei der Konkurrenz alles gab, ist ja fast genauso gut wie 1998. Sag ich, nee, also 1998 war was ganz, ganz Besonderes. Auf jeden Fall, und darauf können wir uns sicherlich alle einigen, war 1998 eines der besten Jahrgänge bezogen auf PC und Videospiele. Ja, ich zähle mal hier ein paar wichtige Eckpfeiler auf, wobei ich jetzt nur ein paar Releases berücksichtige. Denn sonst wäre das Spiel ja noch besser gewesen, weil sowas wie Metal Gear Solid und so kam ja bei uns erst verspätet raus. Das Echtzeitstrategiespiel StarCraft kam am 31. März für PC in den Handel. Ich als Fan der Warcraft-Reihe war anfangs so ein bisschen skeptisch wegen des neuen Sci-Fi-Settings. Aber Gameplay und Story fand ich dann so gut, dass dann StarCraft direkt einen besonderen Platz in meinem Herzen fand. Auch die Nachfolger, wobei ich die noch nicht alle durch habe. Es gibt mittlerweile das Original als Remaster für PC und Mac. Das ist ein sehr, sehr detailgenaues Remaster. Also im Prinzip wurden wirklich nur die Grafiken irgendwie ein bisschen angepasst an der höheren Auflösung. Also sonst nicht. Also leicht verdientes Geld. Resident Evil 2 erschien am 29. April 1998 für die PlayStation und es war eine sensationelle Fortsetzung. Diesmal war man in der Stadt unterwegs und es war irgendwie so beklemmend und ja, das war schön. Ich habe es aber nicht durchgespielt, muss ich dazu sagen, weil ich war damals noch zu sehr auf meinem Nintendo-Kreuzzug unterwegs, weil meine Kameraden immer wieder gesagt haben, ja, spiele Resident Evil, das ist doch viel cooler als dein Mario-Gedöns. Und dann habe ich, glaube ich, aus ja Sickigkeit dann kein Resident Evil 2 gespielt. Deswegen ist ja Resident Evil 4 auch, glaube ich, bislang der einzige Resident Evil-Teil, den ich auch durchgespielt habe. Nichtsdestotrotz, Anfang 2019 erscheint ja für PlayStation 4 und Xbox One das Remake. Das sieht toll aus. Ich war so recht begeistert von den Spielszenen, die man da so sehen konnte und war für mich auch eins der besten Spiele der diesjährigen E3. Epic Games beeindruckte dann ab Mai PC-Spiele mit Unreal. Das war optisch ein Meilenstein damals im Ego-Shooter-Genre. Das hast du so noch nicht gesehen. Das hat sicherlich auch dafür gesorgt, dass ein paar Grafikkarten mehr verkauft wurden. Man landete auf fremden Planeten, musste die erkunden und das war halt so dieses Planet erkunden, wie sieht das alles aus, wow, und ja, folgerichtig wurde ja die Engine dann auch Unreal genannt und findet ja dann heute immer noch den Einsatz, also nicht die damalige, sondern weiß ich nicht, was haben wir jetzt, Unreal Engine 4 oder so, die wird ja jetzt in den Spielen eingesetzt, zum Beispiel das neue Yoshi läuft auch mit der neuesten Unreal Engine. Ja, der sterbende Saturn bekam dann, also die Sega-Konsole, bekam dann am 5. Juni 98 mit Panzer Dragoon Saga ein tolles Rollenspiel. Allerdings, ich habe es jetzt nicht so gespielt, immer nur Spielszenen gesehen. Ich hatte kein Saturn. Meine erste und einzige Sega-Konsole, die ich jemals besessen habe, war Dreamcast. Und ja, und bei Panzer Dragoon Saga war ja so das alte Problem von Sega. Man macht viele gute Spiele, die werden aber nicht gut vermarktet und die kauft keiner. Irgendwie sowas. Und deswegen ging das Spiel da auch ein bisschen unter. Ist, glaube ich, heute auch sehr wertvoll. Wer das also noch besitzt, kann da Freude dran haben. Rare. Genau, Rare. Ja, Mann, Rare. Die gab's ja noch. Die gibt's heute immer noch. Sea of Thieves. Aber damals waren sie ja exklusiv für Nintendo tätig. Und ja, fertigten einen Klassiker des 3D-Jump'n'Runs ab dem 17. Juli an mit Banjo-Kazooie. Das ist wirklich ein Klassiker. Ich habe dem letzten Jahr nochmal auf der Xbox in HD durchgespielt. Ich fand das Spiel auch lange Zeit besser als Mario 64. Erst so am Ende oder am letzten Drittel verlor das Spiel bei mir so etwas. Ja, besonders alles, was mit dem Endgegner und den Levels vor dem Endgegner zu tun hat, hat mir dann nicht so richtig gefallen. Trotzdem Meilenstein, sehr gut. Ja, schade, dass Microsoft irgendwie in diesem Jahr zum Jubiläum kein Remake oder sowas angekündigt hat. Das wäre doch sehr passend gewesen. Ein weiterer Klassiker des Genres ist Spyro the Dragon für die PlayStation 1. Gerade auch als Remake für PlayStation 4 und Xbox erhältlich. Ja, wobei im Remake ist ja sogar die ganze ursprüngliche Trilogie enthalten und sieht optisch natürlich hammermäßig aus. Also da haben sie richtig, richtig, richtig gut gemacht. Also das ist kein Remaster, das ist ein Remake, wenn es um die Optik geht. Ich mochte das Spiel, hab's aber wegen der Steuerung, die ich manchmal ein bisschen sickig fand, dann ja auch jetzt nie so lange gespielt. Beim Remake muss ich noch mal gucken, ob ich da mal reinschauen werde. Black Isle Studios und Tim Kane und Brian Fargo und natürlich viele andere schufen Fallout 2. Ein mehr als nur gelungene Fortsetzung dieser Rollenspielserie. Werdet das sicherlich kennen, auch wenn Fallout 76 momentan nicht so gut läuft. Aber Fallout 3 und 4 sollten den meisten ein Begriff sein. Fallout 2 war noch in 2D-Optik mit so Draufsicht. Aber Atmosphäre und Charaktere, die waren ziemlich genial, die Dialoge auch. Interessant ist, dass Tim Kane mittlerweile bei Obsidian Entertainment arbeitet und Brian Fargo gründete In Exile Entertainment. Die machen unter anderem Wasteland 2. Das ist der geistige Nachfolger von diesem Fallout 2, wenn man so will. Zumindest was Setting und Atmosphäre angeht. Denn natürlich ist Wasteland 2 der Nachfolger von Wasteland 1. Das sagt ja schon der Name. Also von daher, der Director's Cut, den gibt's auch für die Switch. Und wer so auf recht klassische PC-RPGs steht, der kann da gerne mal reinschauen. In Exile Entertainment und Obsidian Entertainment wurden dann ja vor kurzem von Microsoft gekauft und sollen künftig westliche Rollenspiele für die Xbox entwickeln. Wasteland 3 soll aber im nächsten Jahr noch als Multiplattform-Titel erscheinen, vielleicht auch für die Switch, werden wir dann sehen, denn immerhin gibt es ja den zweiten Teil dafür. Ja, und Obsidian ist, woher kennt ihr Obsidian? Natürlich Fallout New Vegas haben die gemacht, für viele ja, das beste 3D-Fallout. Dann für die Pillars of Eternity-Reihe sind sie bekannt. Und South Park, der Stab der Wahrheit, haben sie gemacht. Und das gibt's ja mittlerweile auch als Download für die Switch. Mit F-Zero X feierte die Racer-Serie dann das N64-Debüt. Und was war das für ein Trip, ey? So schnell, alles in 3D. Ach, das hat mir echt Spaß gemacht. Auch da wieder, es ist jetzt nur nicht so die Riesenkunst, um aus dem SNES-Spiel einen Nachfolger in 3D zu machen, aber es hat einfach nur richtig gebockt. Ja, also herrlich, ja. Dann, was gab's noch? Es gab PC-Adventure Grim Fandango, Crash Bandicoot 3, Tomb Raider 3, Baldur's Gate, Medieval, Star Ocean Second Story, Turok 2, 1080 Snowboarding. Und ich habe echt noch so viele Spiele wahrscheinlich jetzt vergessen. Deswegen, das ist jetzt keine Liste, die in Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Aber es geht einfach nur darum, das waren alles so Spiele, die ganzen Kracher, die kamen da in diesem Jahr raus. Ein verrücktes Jahr. Viele Hits werden wir nie vergessen. Ein Hit, den will ich jetzt noch kurz erwähnen. Das ist, Valve revolutionierte mit Half-Life das Ego-Shooter-Genre. Nicht unbedingt technisch, weil die ja die alte Quake-Engine, glaube ich, oder so verwendet haben. Aber vom Storytelling und die Atmosphäre, die war genial. Ja, und jeder erinnert sich an die Fahrt zum Black Mesa-Labor und die Zugfahrt oder was das war. Man darf halt auch nicht vergessen, dass Team Fortress, Counter-Strike, das waren eigentlich alles Mods für Half-Life, die wurden nach richtige Spiele. Deswegen, Half-Life hat das Genre sicherlich geprägt. Ja, und es erschien übrigens am 19. November 98 und damit auch nur wenige Tage vor Ocarina of Time. Und das ist eigentlich krass, wenn man sich das überlegt, dass irgendwie innerhalb von 2-3 Tagen so 2 solche Meilensteine irgendwie erschienen sind. Gute Zeit für Spieler war das damals. Also das möchte ich schon mal sagen. Ne? Jetzt soll es dann aber doch um Ocarina of Time gehen. Und letztendlich waren, also Half-Life und Ocarina of Time waren wahrscheinlich für mich die beiden Spiele, die am meisten in diesem Jahr hervorgestochen sind. Aber persönlich war Ocarina of Time für mich das wichtigere Spiel. Denn ich bin ja eh schon immer mehr Consolero gewesen. Und ja, das war aber auch einfach die Beziehung, die ich zu dieser Serie hatte oder noch habe. Denn Link to the Past gehörte immer zu meinen Lieblingsspielen. Ich mochte das erste Zelda. Ich fand bis heute keinen Zugang zu Zelda 2, aber ich liebte Link to the Past. Als ich das Spiel bei einem Freund sah damals, musste ich es haben. Ja, also da passte für mich alles, die Rätsel, Musik, Setting, die Optik. Ja, das ist sogar eins der wenigen Spiele, denen ich das Zwei-Welten-Prinzip verziehen habe. Und es gab eine Zeit, da habe ich einmal pro Jahr Link to the Past durchgespielt. So sehr habe ich das gemocht. Und es war in 2D, hübsches 2D. Doch die Spiele hatten sich seit 1992 geändert. Ja, zwar gab es auf der PS1 auch noch einige Spiele, die optisch sehr an 16-Bit-Spiele erinnerten, gerade im JRPG-Bereich, doch 3D war logischerweise im Trend. Ob jetzt komplett 3D oder nur Polygonfiguren vor gerenderten Hintergründen wie Final Fantasy VII oder Resident Evil, das war da mal egal. Es ging um Polygone und ja, da musste sich Nintendo auch was einfallen lassen. Spätestens seit Mario 64 wollte dann jeder auch in 3D-Umgebungen eintauchen, sich bewegen, die Welten dort erkunden. Aber kann man erneut ein 2D-Spiel gut in 3D rüber retten, das Konzept? Ja, daran scheiterten viele Spiele. Und ein Abenteuerspiel, ein Action-Adventure umzusetzen, ist sicherlich nochmal eine andere Nummer als ein 2D-Jump'n'Run. Und also jetzt 2D-Jump'n'Run in 3D umzusetzen. Ocarina of Time schaffte diese Transition perfekt. Ja, damals war eine Zeit vor dem flächendeckenden Internet, wobei flächendeckend haben wir heute noch nicht, egal. Man holte sich gedruckte Videospielmagazine, um sich über die Videospiele zu informieren. Ja, zog jeden Infofetzen raus, feierte jeden Mini-Screenshot und kaufte sich auch mehrere Magazine als nur eins. Und ich war so gespannt und voller Vorfreude auf Ocarina of Time, eben auch, weil der Druck irgendwie auf dem Spiel lastete, nicht die ganze Serie irgendwie zu ruinieren. Und es war immerhin auch die Fortsetzung eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Und deswegen war ich sehr gespannt und hatte auch gleichzeitig immer so ein bisschen Bedenken. Wir hatten also das Jahr 1998 und meine Oma schenkte mir das Spiel. Zu Weihnachten schenkte sie mir das Spiel. Sie wusste nicht, was sie mir da schenkte. Sie verstand wahrscheinlich auch nicht irgendwie meine euphorischen Jubelarien, die ich dann abgezogen habe, und warum ich auf einmal so gar keine Lust mehr hatte auf ein gemeinsames, gemütliches Weihnachtsfest, da ich unbedingt Hyrule erkunden musste. Sie hat, glaube ich, sogar dann, als ich das mal gestartet habe, dann auch mir mit über die Schulter geguckt, und ja, sich im Prinzip einfach nur gefreut, dass ich mich gefreut habe. Und deswegen war das eine ganz, ganz schöne Erinnerung. Und für den weiteren Podcast sei gesagt, Spoilerwarnung, wobei das ja klar sein sollte, wenn man über ein 20 Jahre altes Spiel redet. Ich meine, ihr kennt das Spiel, ich muss jetzt nicht so viel drüber sagen, aber ein bisschen dann doch irgendwie. Ihr spielt den jungen Link, der im Wald bei den Kokiri lebt. Das sind ja Wesen oder Kinder, die nicht altern, die immer eine Fee dabei haben. Link hat aber keine Fee. Und deswegen wurde er auch gemobbt, ja. Der Dekobaum, so eine Art Weltenbaum, braucht Hilfe, schickt die Fee Navi, um eben Hilfe zu suchen. Und trifft dabei auf Link und tut sich mit dem zusammen. Auf einmal hatte Link dann eine Fee und muss den Dekobaum retten und besiegt da die Monster. Und trotzdem stirbt der Dekobaum. Um dann vorher noch Link zu sagen, er soll zum Schloss Hyrule reisen, um dort Prinzessin Zelda zu treffen. Ja, Zelda ist die Prinzessin und der Held ist Link, nur damit ihr das wisst. warum das Ganze? Weil natürlich das Böse mal wieder die Welt bedroht, diesmal in Form vom Gerudo Ganondorf, der das Triforce an sich reißen will. Zelda sieht die Bedrohung und traut dem Kerl nicht. Link sieht das. Nur natürlich kein Erwachsener, außer Impa, die Gehilfin von Zelda. Und ja, um an das Triforce zu kommen, müssen drei Schlüsselsteine irgendwie benutzt werden. Eins hat man vom Dekobaum schon bekommen. Die anderen beiden soll man dann halt finden und dann durch Dungeons, durch das Meistern von Dungeons, diese dann bekommen. Ja, das waren dann die ersten drei Dungeons und gesagt, getan. Ja, und schon griff dann irgendwie Gandalf, glaube ich, das Schloss an, entführt Zelda, die wirft dann einem in einer dramatischen Zwischensequenz irgendwie die Ocarina der Zeit zu. Daraufhin gehen wir in die Zitadelle der Zeit, spielen das Lied, gehen die Steine, die wir gerade gesammelt haben, die sorgen dafür, dass sich dann ein Raum zum Masterschwert öffnet. Das war auch so ein magischer Moment. Und dann stehen wir davor, vor dem Masterschwert und ziehen das raus, denn das Masterschwert ist diese legendäre Waffe, die all das Böse der Welt auslöschen kann. Und dann ziehen wir das Schwert raus, sehr majestätischer Moment, sehr magisches Ding. Ja, und auf einmal wird dann einem erklärt, dass man durch diese Maßnahme letztendlich dazu Ganondorf zum Sieg verholfen hat, der jetzt in das Heilige Reich irgendwie eintreten kann und das unterjochen kann und Hyrule letztendlich besiegt. Und wir als Link verbringen dann 7 Jahre in einer geschützten Kammer, schlafen und beschützt von einem der, glaube ich, der Weisen. Und ja, und als wir aufwachen, sind wir eben 7 Jahre älter, sind auf einmal erwachsen. Und jetzt ist es an der Zeit, Ganondorf aufzuhalten, und dazu müssen halt 5 weitere Weisen gefunden werden. Also raus aus dem Tempel und Moment, was ist das? Hyrule ist zerstört. Zombies, Geister, andere Monster haben das Land überzogen. Die Stimmung ist sehr düster und ja, apokalyptisch, würde man fast sagen. Boah, was war das krass? Also das hat mir die Schuhe ausgezogen, so ungefähr. Ja, weil die erste Hälfte als junger Link, die war farbenfroh, die war freundlich, die Musik war schön. Ja, ich erinnere mich daran, wie ich mit Freude die Ebene von Hyrule besucht habe. Ja, also was für ein Moment das war, zum ersten Mal das Heimatdorf zu verlassen und dann diese Ebene zu sehen und dann, wow, da hinten ist eine Ranch, da ist das Schloss, im Hintergrund der Todesberg, wow, das kann ich alles entdecken. Krass, super, wow, also ich war einfach nur hin und weg, ja, und es war freundlich. Natürlich musste man die Dungeons, die 2, dann noch machen und dann musste man natürlich auch kämpfen und so, aber es war irgendwie, es hatte was Unbeschwertes, was Freundliches, ebenso wie man seine eigene Kindheit erlebt. Man erlebt hier Links Kindheit, unbeschwert, gewürzt mit kleinen Abenteuern. Aber ab dem Zeitpunkt, wo Link erwachsen wurde, ist Hyrule zerstört. Und alles, was schön war, ist kaputt. Alles düster. Alles unfreundlich. Ja, die Einwohner von Hyrule-Stadt sind nach Kakariko geflohen. Die alten Verbündete, die man hatte, die gab's nicht mehr. Ja, der Zoradsee ist da alles eingefroren gewesen. Und das hat einen schockiert, wenn man vorher die stundenlang durch diese Welt gereist ist und auf einmal sieht man, was aus dieser Welt innerhalb diesen 7 Jahren alles passiert ist. Die Unbeschwertheit ist vorbei und ab diesem Zeitpunkt ist man zwar der Held der Zeit, aber man ist erwachsen geworden. Und zwar nicht nur körperlich, sondern wahrscheinlich auch geistig. Und man kann zwar als wenn man diese Held der Zeit-Fähigkeit hat mit der Ocarina der Zeit, kann man zwischen dem jungen und dem alten Link hin und her wechseln. Das muss man auch, um alle Rätsel zu lösen. Aber selbst wenn man dann als junger Link dann, also nochmal in seiner alten Welt, in seiner beschaulicheren Welt zurückgeht, ist sie nicht mehr ganz so wie früher. Man muss einfach nur mal zum Beispiel in den Brunnen von Kakariko gehen. Deswegen ist irgendwie Ocarina of Time auch eine Analogie zum Erwachsenwerden, denn am Ende des Spiels wird Link wieder in die Vergangenheit versetzt. Zelda entschuldigt sich dafür, dass sie quasi Links Kindheit geopfert hat, um die Welt zu retten. Sie gibt ihm quasi die Möglichkeit, nochmal zurückzugehen in die Kindheit. Aber Links Leben wird nach diesen Erlebnissen nicht mehr unbeschwert sein. Ja, denn man hat ja diese Erinnerungen als Erwachsener mitgenommen, man hat das Leid gesehen und alles und man hat es erlebt. Und auch wenn man auf einmal am Ende des Spiels körperlich wieder ein Kind ist, wird man das wahrscheinlich geistig nicht mehr rauskriegen. Und dadurch hat das, ja, spielt man im Prinzip, glaube ich, am Ende einen geistig halbwegs Erwachsenen in einem Kindeskörper oder irgendwie sowas. Und das ist halt so ein philosophisches Ding, dass ich damals, habe ich das nicht gesehen. So, also habe ich das nicht so wahrgenommen. Und erst mit den Jahren habe ich erst gedacht, oh krass, darum geht's ja eigentlich. Und ich finde das eigentlich grandios. Und vor allen Dingen, weil das ja auch alles im Prinzip, ja, man muss sich selber auch die Gedanken machen, passiert viel in seinem eigenen Kopf. Es gibt ja auch jetzt nicht so viele Zwischensequenzen. Und das fand ich aber einfach so als Maßnahme irgendwie echt interessant und ja krass. Und überhaupt auch jetzt das ganze Ende von das letzte Dungeon, ja, und dann ist der Endkampf und dann flieht man und dann nochmal der Endkampf und der wird dann ja auch, der war auch sehr episch, wie ich finde. Das hat einfach so viel gepasst, ja. Also von daher, ich finde es wirklich, finde ich ganz, ganz toll. Die Dungeons insgesamt sind wirklich gut, ja, also vielleicht, also die meisten, die ärgern sich ja über den Wassertempel, der so einer der meistgehassten Dungeons der Serie sein wird. Ich fand aber Majora's Mask da auch einen Tempel sehr viel nervender als den Wassertempel. Aber trotzdem, das Erkunden der Dungeons in 3D, Rätsel auf eine andere Weise lösen, ja, allein, dass man auch so Schalterrätsel und alles und dass man die ganzen Items nutzen muss, das war ja immer eh immer eine Stärke der Serie, aber jetzt so in 3D mit dem Enterhaken und was weiß ich nicht alles, das hat einfach Spaß gemacht und ist was ganz, ganz, ganz Besonderes gewesen. Der Soundtrack ist ein Meilenstein, ja, was Koji Kondo da ablieferte, atemberaubend, wirklich. Das Titel-Theme ist toll. Hyrule Fields, Zelda-Theme, ich liebe es. Lost Woods, oder so ähnlich. Egal, ich kann es nicht. Egal, es war toll. Hört euch das an. Gerudo Valley, oh, super. Also gerade, also da, wer da bei den Riffs da nicht irgendwie mitwippt mit dem Kopf, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Ja, obwohl ich selbst... Ja, Gerudo Valley, so, ich mag ja Schleichen nicht so, deswegen war das auch nicht mein, war das spielerisch nicht mein Lieblingsabschnitt, aber von der Musik her ganz, ganz, ganz groß dabei. Die Steuerung war prima. Ocarina of Time führte das Set-Targeting ein. Das heißt, man konnte auf Knopfdruck Gegner und Gegenstände anvisieren und hatte die dadurch immer im Blickwinkel. Das heißt, man löste so ein Kameraproblem, weil das war ja immer das größte Problem bei den frühen 3D-Spielen. Was machen wir echt mit der Kamera? Aber so gingen halt die Kämpfe dann fluffig von der Hand. Ja, weil man sich komplett auf den Gegner konzentrieren konnte und auch um den rumtänzeln konnte dadurch. Das war eine sehr clevere Steuerungsmechanik, die auch heute in vielen 3D-Spielen nicht wegzudenken ist. Ja, also allein mit der Steuerungsmechanik hat man nicht nur ein Genre geprägt, man hat eine ganze Generation von Spielern geprägt. Ja, man hat Mechaniken geschaffen, die heute noch verwendet werden. Ja, von daher, allein deswegen ist es ein Meilenstein in der Videospielgeschichte. Dass man automatisch springen konnte, hat mich auch nicht gestört. Ich meine, bei God of War 2018 kann ich gar nicht springen. Also von daher, auch da, das kommt halt vor, wobei ich glaube, ich war im Breath of the Wild immer ganz froh, dass man auf einmal springen konnte. Hab's dann aber auch, glaube ich, nur dann verwendet, wenn man es unbedingt machen musste. Ein Höhepunkt war für mich auf jeden Fall, als man zum ersten Mal Epona bekommen hat, weil dann hat die Ebene von Hyrule, die ich eh total toll fand, aber die dann mit dem Pferd zu bereiten, auf dem Pferderücken, ey, wow, dieses Gefühl unbeschreiblich. Man hat sich wirklich so wie der König der Welt gefühlt. Und ich meine, heute ist das so banal, wenn man sagt, ja, man kann auch reiten, aber damals, da war das was ganz Besonderes. Und ja, nach heutigen Standards ist die Welt relativ klein, sie ist relativ leer. Es gab aber doch diverse Geheimnisse zu finden, jetzt nicht an jeder Ecke, aber doch schon einiges. Ja, und wer von euch hatte noch wirklich alle 100 goldene Skulltulas? Nee, wie hießen die? Skulltulas. Ach ja, wer hat die denn alle gefunden, diese Spinnen ohne Lösungsbuch? Das würde mich mal interessieren. So gut das Gameplay gealtert ist, so schlecht ist halt die Grafik gealtert, ne? Also optisch damals doch ganz gut, obwohl Blurring beim N64 geringe Auflösung, der Nebel und was weiß ich nicht alles, aber damals fand man das als Konsolero ganz cool. Aber die Bildwiederholungsrate, die waren was niedrig, ja. Also wenn sie heute zu gestritten wird im Konsolensektor 30 Frames oder 60 Frames, dem sei gesagt, wir haben halt Ocarina of Time mit 20 Frames durchgespielt. Also da hat es dann schon ein bisschen geruckelt. Optisch hat es sich, hat sich seit 98 halt sehr vieles getan. Keines der damaligen 3D-Spiele ist gut gealtert. Das liegt einfach in der Sache, es liegt einfach daran, dass man halt Polygonoptik gesetzt hatte und damals noch relativ wenig Polygone und Texturen und so weiter verwenden konnte. Die damaligen SNES-Sprites von 92 und so, sehen heute noch charmant aus, die kann man sehr gut spielen. Und die 3D-Modelle von 98, die wirken halt stachsig mit wenig Details. Die kann man, wenn überhaupt, aus Nostalgiefaktor mal sagen, ach komm mal, wie schön. Aber wirklich schön findet die doch heute keiner mehr. Und zum Glück gibt's ja das 3DS-Remake, welches am 17. Juni 2011 erschienen ist. Das ist dann leitete für mich auch den Beginn der 3DS-Zeit ein. Und endlich gab es dann in Ocarina of Time neue 3D-Modelle, wodurch die Charaktere deutlich lebendiger wirkten, auch mit der Mimik und so. Mit dem 3D-Effekt sah es richtig gut aus, auch mit den Spielfiguren. Die Umwelt wurde aufgewertet, Texturen ersetzt, Breitbildformat unterstützt. Es gab mehr Details. 30 Frames per Second statt 20. Ich finde es ein sehr, sehr, sehr gelungenes Remake. Und das ist die Version von Ocarina of Time, die ich, wenn mittlerweile ist, noch spiele. Also ich habe mit dem N64 das letztens nochmal probiert und dann greife ich dann doch schon eher zum 3DS Remake. Ja, da gab es auch so viele kleine Quality of Life Geschichten. Aber 2011 ist halt auch schon 8 Jahre her. Und daher fände ich es noch cooler, ein echtes Remake auf der Switch mal zu erleben, weil ich möchte tatsächlich Ocarina of Time gerne auch wieder auf dem großen Fernseher spielen, aber mit einer besseren Optik als damals. So, und vielleicht wird ja irgendwann mal dieser Wunsch erfüllt. Denn ich mag das Spiel noch heute. Es nimmt einen auch nicht zu sehr an der Hand, es nimmt aber einen an der Hand. Ja, aber der Einstieg ist angenehm kurz. Wenn ich das mit Skyward Sword oder Twilight Princess vergleiche, ist das super angenehm kurz. Und Navi als Assistent, die einen so ein bisschen hilft, die fanden wir damals zwar oft nervig, aber im Vergleich zu Skyward Sword Assistenten ist ja Navi ein Träumchen gewesen. Ne? Also von daher, man würde heute sicherlich ein paar Sachen sonst auch ändern, vielleicht Reisewege ein bisschen kürzer, obwohl die Welt nicht so groß ist, oder eine echte Open World rausmachen, aber Ocarina of Time war 98 Open World genug. Zumindest hatte man den Eindruck, dass man eine offene, große Welt hatte, auch wenn die in Wirklichkeit gar nicht so offen war, weil man ja bestimmte Punkte abklappern musste, damit es irgendwie weitergeht. Ich finde es beachtlich, wie gut das Spiel sich heute noch spielt. Jetzt rein von der Steuerung, vom Gameplay her. Denn wahrscheinlich ist Optik so das Hauptproblem und nicht die Steuerung. Wenn ich das dagegen mit, Tomb Raider 1 vergleiche, das kann ich dank dieser Panzersteuerung gar nicht spielen. Also ist mir unbegreiflich, wie man Tomb Raider 1 heute noch spielen kann. Es ist mir eigentlich auch unbegreiflich, wie ich es damals abspielen kann, weil die Steuerung ja genauso war. Rätseldesign, Steuerung, Inszenierung, Sound, einfach alles ist bei Ocarina of Time für damalige Verhältnisse gut gewesen und sogar so gut, dass es danach jedem Zelda als Vorlage diente. Man erschuf quasi eine Blaupause für moderne 3D-Action-Adventures und ich würde jetzt so für mich auch sagen, es gibt so 4 revolutionäre Zeldas, die das Genre beeinflusst haben und natürlich innerhalb der Reihe einfach Meilensteine gesetzt haben. Und das war natürlich The Legend of Zelda, das Original von auf dem NES von 1986, offene Welt. Ich kann eigentlich alles machen. Mir wird eigentlich gar nichts erklärt, außer hier, nimm das Schwert und los geht's. Und ich kann das auch alles in der Reihenfolge machen, wie ich das möchte. Also im Prinzip wurde hier einfach auch ein ganzes Genre erschaffen, was es so nicht gab. Und wenn man mal vergleicht, welche anderen NES-Spiele es so in dem Zeitraum gab, dann war dieses Zelda doch eine krasse Neuerung. Die Legend of Zelda Link to the Past von 1992 perfektionierte dann schließlich diese 2D-Zelda-Formel, die mit dem Originalspiel hier eingeführt wurden. Ja, mit Zelda 2 hatten sie sich ein bisschen verzettelt, aber Link to the Past setzte dann so den Stempel drauf und sagt, das ist jetzt ein Zelda. Und es war herrlich und es war für alle kommenden 2D-Zeldas die Vorlage. und wird ja auch heute noch mit so so 2D-Action-Adventures immer wieder verglichen. Ja, das ist heute noch der Maßstab letztendlich und das sagt viel aus. Die Legend of Zelda Ocarina of Time, ja, hat dann 98 gezeigt, wie ein 3D-Zelda auszusehen hat, und alle Nachfolger bauten eben auf diesem auf. Ja, manche sagen ja auch, Twilight Princess ist quasi das Ocarina of Time in Erwachsen, wobei ich dann Twilight Princess nicht so gut finde wie Ocarina of Time, aber das ist eine andere Geschichte. The Legend of Zelda Breath of the Wild von 2017 transformierte dann die Idee des allerersten Zeldas in eine 3D-Welt und war deswegen was ganz Besonderes. Also es hatte ja einen anderen Fokus, weniger auf den Dungeons, weniger auf Rätsel, mehr auf Erkunden. Und eben so wirklich der Spirit von 1986 in der Optik von 2017. Ich denke, dass dieses Spiel auch für die kommenden Zeldas eine Blaupause sein wird. Ich denke auch, dass das Open-World-Spiel im Allgemeinen beeinflusst hat. Ja, dass sich also jetzt viele auch so ein bisschen daran orientieren, dass sie dann auch vielleicht nicht mehr so immer nur die alte Ubisoft-Formel machen mit die Karte voller Icons pflanzen und sondern es geht halt auch ohne, wie eben Breath of the Wild gezeigt hat. Weil es kam einfach zu gut an, es spielt sich zu gut, als dass man jetzt sagen würde, beim nächsten Mal machen wir was ganz anderes. Und selbst ich als jemand, der jetzt nicht der größte Fan von Open-World-Spielen ist, weil ich die oft zu groß finde und ich hätte dann doch gern ein bisschen mehr Führung, ein bisschen mehr Story, quasi gutes kleinere Levels, also ich habe lieber gute kleinere Levels als große, nervende, leere Welten, aber auch ich habe mich in dieses Spiel verliebt. Und ich halte nichts davon, jetzt irgendwie immer vom Lieblingsspiel zu reden, vom besten Zelda und was weiß ich. Ich habe zu viele Spiele habe ich gespielt, ich habe sie gemocht, aber ich kann sagen, Ocarina of Time, das gehört definitiv zu meinen Lieblingen. Ohne jetzt Wertung, welche Reihenfolge, aber hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Und ich erinnere mich noch, wie ich auf dem Pausenhof Zelda und natürlich das N64 vor Klassenkameraden verteidigen musste, weil Nintendo ja nicht so cool ist. Und Zombies abschlachten in Resident Evil ist ja so viel besser, als in grünen Schlafanzug durch die Welt reiten und diese zu retten. Nein, ist es nicht. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Euer Thomas.